Wir sind heute hier auf der Burg Neiberg zu Gast und es findet heute hier ein tolles Event statt. Das heißt, das von Moritz Alt, glaube ich, ins Leben gerufen. Just Lemberger.
Ja, sag was darüber. Ja, von uns kam die ursprüngliche Idee. Also wir schwätzen da schon lange drüber im Weinberg, mein Vater und ich, dass man mal was von Lemberger machen sollte und haben dann 2023 entschieden. Jetzt gehen wir es an, 2024 wollen wir was tun. Und dann haben wir die Betriebe im Umkreis angeschrieben, die natürlich passen würde. Und haben dann auch Zusage, Gott sei Dank Zusage erhalten und dann kam es zustande. Das erste Mal 2024.
Okay, ist heute 2025 das zweite Event?
Genau, das zweite Event.
Und die Gläser sind noch leer. Selina Willi hat uns einen Lemberger mitgebracht. Genau. Und den schenkt sie uns mal ein. Und ich lese auf dem Etikett Nummer 1. Dominik, du Getränkeprofi, sag doch was über das Etikett. Gib mir drei Dinge.
Ja, ich habe es gerade eben schon, als es auf dem Tisch stand. Also, das ist wieder genau das, was ich mag. Wirklich jetzt. Ich bin so ein Fan von modern, schlicht, clean. Und das ist clean, aber gerade eben war ja schon die Frage. Eins. Jetzt ist die Frage an dich. Warum eins?
Genau. Ja, eins ist ja fast schon selbsterklärend, also die Nummer eins, die Spitze sozusagen. Wir haben das wirklich sehr clean gehalten, einfach weil es nachher ein Wein ist, der steht auf dem Tisch zu besonderen Momenten, beim Weihnachtstisch, bei einem leckeren
ist
Essen.
Euer Bester.
Alle sind die Besten. Das muss man ganz klar. Also das muss man ja immer sagen. Es ist ja für jeden, findet man immer was Passendes. Okay. Und man muss nicht 20 Euro für einen Wein ausgeben, um zu sagen, das ist jetzt der Allerbeste. Sondern du musst auch schon im Einstieg, musst du dich anstrengen und musst du genauso liefern wie bei einem Wein für 20
Euro. Dann erhebe ich mal das Glas.
Ja, ich würde sagen, cheers, genau. Ja. Schön,
und,
dass wir
heute
zusammensitzen.
Mama Christa, bitte zuhören. Ich will klingen wie Gläser. Und Lemberger, Just Lemberger. Moritz, es ist für euch die wichtigste Rebsorte, richtig?
Richtig, also für uns auf jeden Fall ein Betrieb. Wir haben 80% von unserer Rebe sind Lemberger.
Wie alt sind die Reben?
Die Reben, unterschiedlich natürlich. Es gibt ganz alte und ganz junge. Mhm. Die ältesten sind so stark 40 Jahre.
40 Jahre? Und schreibst du dann auch auf deinem Etikett alte von alten Reben?
Nö.
Oder das ist
nö.
Egal. Nö, einfach, du hast einfach gute Lemberger.
Wir bleiben bei
bestimmt. Eins steht ja schon drauf.
Genau. Genau. Also wichtig ist, dass Lemberger drauf steht auf dem Etikett natürlich. Aber wir sind da sparsam mit Angaben, weil wen interessiert es, wie viel Säure, wie viel Restzucker, was weiß ich, interessiert niemand, sondern der muss einfach schmecken.
Der Lemberger, ich habe nachgelesen, da frage ich mal den Graf Neiberg, Man vermutet, dass die Grafen vor 300 Jahren sogar verantwortlich sind, den Lemberger herzubringen. Aber man hat keine Beweise. Wo sind die Beweise?
Ja, leider habe ich die nicht. Nicht irgendwo in meinen Tiefen. Das Archiv ist irgendein schönes Dokument, wo ich das eben beweisen kann. Aber wir haben damals eben in österreichischen Diensten, waren dort Diplomaten und Feldherren. Und sicherlich ist in dem Zug, es hat sich irgendwie einige Unterlagen oder einige Stöcke haben sich hierher verirrt. Und sind hier bei uns in der Gegend, passt das halt wunderbar.
Also die Rebsorte kommt aus Österreich?
Österreich ist dort der Blaufränkische. In Ungarn ist es der Kecke Frankosch.
Ah, okay.
Genau, das ist...
also die heißt dann auch woanders, wird anders genannt.
Einzige, wo sie auch Lemberger heißt, ist in Washington State in den USA.
Okay.
Weil da ist auch noch ein ganzer Schwung Lemberger dort angebaut wird. Da war da mal eine Zeit lang sehr beliebt.
Ah, okay. Das heißt, dann sind das irgendwie deutsche Auswanderer, die das dort
angebaut haben? Genau, die sind dann von hier genau...
Spannend. Selina, bist du verantwortlich im Keller oder bist du einfach das hübsche Aushängeschild hier? Was hast du mit diesem Lemberger Nummer 1 gemeinsam?
Also ich habe eigentlich nur damit gemeinsam, dass ich den gern trinke und gern verkaufe. Mhm. Also ich bin ja schon die nächste Willi-Generation bei uns im Haus. Der Rolf ist mein Opa. Ich habe noch einen Bruder, der mittlerweile auch mit im Betrieb ist. Und der ist quasi mitverantwortlich für den Wein. Ich bin dafür verantwortlich, den Wein zu verkaufen und an die Leute zu bringen. Genau.
Okay, der Lemberger ist für euch auch das Wichtigste? Oder sagst du, mittlerweile sind andere Rebsorten wie Merlot, wie Cabernet Sauvignon oder wie... Ja. Was gibt es da noch?
Cabernet Franc, also es gibt ja wirklich die unterschiedlichen Rebsorten. Wir haben sehr, sehr viele Rebsorten bei uns im Ausbau, das muss man ganz klar sagen. Aber der Lemberger spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und man sieht auch heute in der Veranstaltung diese Vielfalt, die eine Rebsorte mit sich bringt. Mhm. Aber natürlich bauen wir mittlerweile Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon. Du kannst es halt sehr gut anbauen mittlerweile bei uns. Okay. Ja.
Der Lemberger, Dominik, wir haben ja da viel Trollinger Lemberger bei uns auch, das wir verkaufen. Jetzt frage ich mal so die Winzer, was haltet ihr denn vom TL, den
oder LT.
Oder LT, ja, genau.
Obacht, Obacht.
Oder sei, rümpft ihr ein bisschen die Nase, wenn ihr einen TL in Glas habt? Darf ich da mal den Moritz mal fragen?
Weil er, ja. Also, natürlich ist es immer Geschmackssache. In Württemberg hatte man natürlich immer das Problem, dass der Trollinger und der Lemberger dann irgendwie ein bisschen Verruf gerade sind, weil man die auf einem Niveau ausgebaut hat, die man vielleicht nicht so wollte. Hat sich da auch selber bestimmt was kaputt gemacht. Aber ich sag mal so, der Trollinger für sich und der Lemberger für sich, den kann man in jeder Qualitätsstufe ausbauen. Und das hat die Rebsorte an sich, würde ich nie was dagegen sagen. Ja, es gibt gute Trollinger, es gibt gute Lemberger.
Aber diese
es gibt auch gute Trollinger-Lemberger.
Okay.
Aber es ist einfach, wie soll ich sagen, Württemberg hat man da viel Misch gemacht in der Vergangenheit und deshalb vielleicht auch dieser schlechte Ruf. Der Lemberger an sich ist natürlich der komplexere Wein zum Trollinger. Das muss man ganz klar sagen. Der Lemberger hat Potenzial, der kann mit jedem großen Wein mithalten. Mhm. Das muss man da, und das wollen wir hier auch tatsächlich ins Fenster stellen, dass der Lemberger da ganz vorne mitschwimmen kann.
Ja. Okay,
also das kriegt man mit dem Trollinger natürlich nicht hin.
Aber darf ich nochmal den Grafen fragen, habt ihr im Sortiment einen Trollinger Lemberger oder sagt ihr, nee, das ist uns zu profan? Oder ihr, ja, wie steht ihr denn dazu?
Also Trollinger Lemberger finde ich, muss ich persönlich sagen, finde ich sehr, sehr problematisch. Mhm. Einerseits ist es, stellt er irgendwie so, ist einfach der negative Ruf, den Württemberg teil leider und eigentlich auch unberechtigterweise hat, wird einfach durch diese Kombination Trollinger Lemberger verkörpert. Okay. Andererseits finde ich das Cuvée jetzt auch nicht wirklich extrem spannend. Okay. Ich meine, weil es, wie gesagt, separat sind beides fantastische Sorten. Mhm. Auch der Trollinger toll, aber aber es ist so weder Fisch noch Fleisch. Es ist, kommt weder so wirklich die spannende Würze des Lembergers dazu, noch ist es diese.
Hat man dann die Kunden ja so ein bisschen in diesem einfachen Geschmacksbild, hat man die dann einfach so ein bisschen stehen lassen, hat sie nicht mitgenommen? Wie seht ihr das? Ich meine, Selina, du hast eine große Kellerei, Rolf Willi, das ist eine der führenden Kellereien, privaten Kellereien hier in unserer Gegend. Es ist für euch natürlich wichtig, glaube ich, noch den Trollinger Lemberger zu vermarkten in der Literflasche. Die haben wir bei uns auch im Getränkemarkt Kiesel, darf ich mal so erwähnen.
Ja,
genau. wir haben leider den Lemberger Nummer 1 nicht, aber dafür den Merlot Nummer 1.
Und den Bockstark.
Ah. Und den Bockstark.
Ja, genau. Der Name
wie, du denn, wie steht ihr denn zum Trollinger Lemberger jetzt gegenüber dem Grafen Leiberg?
Ja, ich kann meinen beiden Kollegen natürlich an einigen Punkten auf jeden Fall zustimmen, aber für mich ist das schwäbische, also schwäbischer Flair, schwäbisches Leben, schwäbisches Nationalgetränk und irgendwie gehört es dazu.
Wie Spätzle und Soße.
Wie Spätzle und Soße, genau. also ich verstehe natürlich, dass es weder Fisch noch Fleisch, aber ich glaube, dass das viele Leute auch genau wollen, dieses etwas Einfacheres, sage ich mal, dieses Fruchtige und dieses Tägliche, einfach unkomplizierter Genuss. Und dafür stehen wir auch, ganz klar. Und wir sind immer noch Fan vom Trollinger mit Lemberger, aber natürlich haben die Rebsorten einzeln natürlich ein extrem großes Potenzial, ganz klar.
Jetzt haben wir ja den ersten Wein, den muss ich mir gefallen, gefällt. Ne? Also es ist richtig, Kraft hat Struktur, war im Holz.
Genau, im Barrique.
Im Barrique, gutes Barrique, muss man wirklich sagen. Hat Lagerungspotenzial, richtig. Aber steht jetzt schon wunderbar im Glas. Und jetzt würde ich natürlich vielleicht den Grafen bitten oder Moritz, welchen
Korkenzieher.
Halleluja.
Einmal mit Profis schön, arbeiten.
Das muss man ja auch mal sagen. Dass,
das ist mein Podcast und Korkenzieher.
Gut, 95% ist mittlerweile Schraubverschluss, aber man muss mal wirklich den Hörern dazu, da draußen, die unseren Podcast hören, mal sagen, dass wir 95% Schraubverschluss in Württemberg haben. Aber diese drei Weine, die uns heute angeboten werden, und ich muss sagen, ich habe den Korken jetzt hier in der Hand. Selina, tolle Qualität, toller Korken. Ihr gebt auch ein bisschen viel Geld aus.
Da geben wir ein bisschen viel Geld aus, genau, das hast du ganz gut erkannt. Also das muss man ja mittlerweile sagen, dass wenn man einen sehr, sehr guten Korken möchte, dann muss man dafür auch was ausgeben. Aber ich sage mal, wir sind jetzt hier in Preisbereichen und in Qualitäten, wo das auch definitiv Sinn macht, absolut. Okay.
Ist also Korken immer noch wichtig für eine Entwicklung eines Weines oder auch um den Kunden zu zeigen, dieser Wein ist besonders? Oder würdet ihr sagen, naja, ich brauche den Korken jetzt nicht, ein Schraubverschluss würde für diesen Wein auch reichen?
Ich glaube, da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, da gibt es auch die unterschiedlichsten Philosophien. Aber bei diesem Wein zum Beispiel, weil der auch extremes Lagerungspotenzial hat, macht das sehr viel Sinn. Wir haben aber auch Weine bei uns im Programm, das sind wirklich Trinkweine, Alltagsweine, die machst du auf und die trinkst du leer, okay, und da brauchst du keinen Korken. Und das erwartet der Kunde auch nicht.
So, Dominik, Getränkeprofi, mit welchem Wein fahren wir denn jetzt fort? Haben wir einen Korkenzieher in diesem großen, wunderschönen, wir sind hier auf der Burg Neiberg aus dem 12. Jahrhundert. Jetzt frage ich mal, bevor wir suchen nach dem Korkenzieher, den Grafen von Neiberg, ist diese Burg noch in Betrieb? Wie muss man sich das da vorstellen hier? Wird hier gearbeitet, wird hier gelebt oder ist das nur Ausstellungsstück?
Nein, die Burg ist, also ist zum Glück keine Burg, sondern eine Ruine.
Eine Ruine?
Weil ein Vorfahr von mir hat gemeint, eine Ruine wäre romantischer wie eine Burg, hat also die intakte Burganlage in eine Ruine verwandelt, was natürlich auch zum Erhalt wesentlich angenehmer ist, eine Ruine als eine Burganlage zu unterhalten. Okay. Aber wir haben hier oben hier unseren Außenbetrieb stationiert. Aha. Von hier aus werden die ganzen Weinberge, die hier rund um die Burg sind, bewirtschaftet.
Aha, also das heißt, rund um die Burg, was man sieht, das sind eure Weinberge.
Das sind viele.
Viele Weinberge, das gibt es auch noch. Moritz, hast du auch Besitz hier rund um die Burg? Kann man, wo sind deine Weinberge? Weil du bist ja direkt in Neiberg.
Wir sind direkt in Neiberg, ja, also tatsächlich vielleicht Luftlinie ein paar hundert Meter weg von der Burg, aber allerdings auch tiefer. Die Burg sitzt auf dem Berg und wir im Dorf. Unsere Weinberge sind auch nicht weit weg. Also es ist alles um Neiberg rum. Okay. Neiberg hat maximal 600 Einwohner. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, zu sagen, richtig zu sagen, 140 Hektar Rebfläche. 140 Hektar.
Und davon bestockt von Lemberger?
Wie das viel? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber die Lagen hier bei uns in Neiberg sind natürlich sehr geeignet für Lemberger. Und unsere Reben stehen maximal hier, sag ich mal, einen halben Kilometer bis Kilometer weg. Okay. Ja. Aber alles auf Neiberger Gemarkung. Okay. Wir sind ein kleines Weingut und wir gucken, dass wir es ums Haus rum
haben. Das heißt, wir haben hier verschiedene Lagen. Was sind die berühmtesten Lagen? Kannst du welche nennen?
Das Problem ist, ich kann sehr viele nennen, kann man da nichts mit anfangen. Ja, wenn ich die Lagen nenne,
dann ich kenne das große Gewächs vom Grafen von Neiberg. Das ist die Rute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, oder ist es der Schlossberg?
Ja, wir haben zwei große Lagen und dann gerade hier in Neiberg ist es der Schlossberg, der hier sozusagen hier um die Burg.
Um die Burg, das heißt es Schlossberg?
Ja, nein, aber auch nur wir als Familie nennen das Ganze Burg und sieht auch für alle Außenstehende sieht es aus wie eine Burg. Für die Neiberger ist es das Schloss.
Okay. Ah, okay, das heißt also für den Herrn Grafen ist es eine Ruine. für die Bewohner aus Neiberg ist es das Schloss.
Genau.
Dann würde ich jetzt sagen, mein Glas ist schon wieder leer. Dominik, du Getränkeprofi, welchen Wein hast du jetzt in der engeren Auswahl? Haben wir den Korkenzieher schon gefunden oder müssen wir noch auf die Suche gehen?
Ja. Der wäre ja schon offen.
Der wäre offen, genau. Ja, genau. Also, wer hier großes Gewächs, Schlossberg?
Hallo, Julia. Und der großes Gewächs machen wir es doch eigentlich gar nicht mehr. Also dann, bitte, schenk ein.
Hör mal.
So. Großes Gewächs, VDP. Moritz, du bist nicht VDP. Selina, auch nicht VDP. Wie wichtig ist der VDP für euch?
Für uns Neiberger ist das gräfliche Weingut ein Zugpferd. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch wichtig, dass die im VDP drin sind.
Ja.
Und uns ist auch wichtig, dass wir an einem Strang ziehen, ich denke, das gilt für beide Seiten, und dass wir die Lemberger Fahne hochhalten. Das ist unsere Rebsorte hier, die wird fast auf der Welt nirgends so gut wie hier. Und diese Fahne müssen wir hochhalten. Und wir als kleine Weingüter können das nicht.
Und ihr versteht auch.
Natürlich.
Ihr grüßt euch.
Natürlich. Wir grüßen uns tatsächlich.
Und wenn man mal eine Schere braucht, kann man beim Grafen...
Auch das ist möglich. Genau.
Ich sage mal, was wir jetzt im Glas haben. Und es ist also das große Gewächs von 2018, also schon ein bisschen gereifter. Ich erhebe mein Glas und trinke mal auf unseren Podcast, auf diese doch sehr feine Runde und wirklich mit Weingutsbesitzern, die wirklich Leidenschaft haben. Und hier sehe ich, was ich selten sehe, aus dem Reifekeller. Und ich erhebe mein Glas und freue mich, dass ich so einen schönen Wein im Glas habe, aus dem Reifekeller. Und vielleicht kann ja der Graf ein bisschen was dazu erzählen. Wo reift denn der Wein?
Ja, bei uns in Schweigern, unterm Schloss, in den tiefen Gewölbekellern, zwei Stockwerke unter der Erde. Da haben wir vor ein paar Jahren begonnen, große Mengen unserer großen Weine zur Seite zu legen, um denen, insbesondere den Lemberger, eben die Zeit zu geben, zu reifen. Weil gerade der Lemberger braucht, wenn man ihn als einen großen Wein ausbaut, richtig Zeit. Und jetzt mit 2018 wird das wohl, also werden sie so langsam, kommen sie so an die Spitze, dass sie das richtige Niveau haben.
Ich muss wirklich sagen, also ich habe den auf dem Gaumen, das ist ein Gedicht, das ist hat Kraft, aber hat eine Geschmeidigkeit, hat eine Finesse. Ich muss sagen, Dominik, Getränkeprofi, den Wein, den brauchen wir in unserer Getränkeabteilung oder Weinabteilung, würde ich jetzt sagen. Getränkeabteilung,
ja, ist falsch. Ja, aber auch den.
Den will ich Nummer 1. Halleluja.
Da gefällt mir das nichts gegen. Nein, da gefällt mir das Flaschen, die hat jetzt so
liebe
gut.
Liebe Grüße an unsere Seniorchefin. Es wird teuer. Ja. Es wird teuer. Ja. Schon mal Vorankündigung. Dieser Wein kann man kaufen oder ist das wirklich eine Rarität?
Nee, es ist eine, haben wir als ganz bewusst als Reifekeller nicht irgendwie als teure Schatzkammer mit irgendwie 200% Aufschlag, sondern mit so kleinen 10-15% Aufschlag, wo wir uns auch dann die Reife, die Zeit honorieren lassen. Okay. Aber wirklich so ein Wein sein, den man wirklich kaufen kann, den man jetzt trinken kann. Und das ist jetzt der Wein, den wir jetzt, sagen wir mal, genau für die Spitzengastronomie eigentlich hauptsächlich haben. Weil das ist ein Wein, der geht jetzt in die, diese Weine gehen in die Sternehäuser. Ja. Damit kriegen wir international unseren Ruf, tun wir mit diesen Weinen arbeiten. Und das ist sozusagen die Sache, wo wir
in dem. Was mir gefällt, und ich meine, wir sind ja auch Getränkehändler, was mir gefällt, ihr reift das. Das heißt, wir kaufen einen Wein, der bei euch gereift ist und nicht 5 Jahre bei uns in der Vitrine steht und vom Licht geblendet ist. Und das tut denen ja natürlich nicht gut. Das heißt, die reifen.
Bei konstant 12 Grad, 12 Grad im Gewölbekeller, dunkel. Konstante Luftfeuchtigkeit.
Und hatten Sie mal gestreichelt vom Grafen persönlich, kann das sein?
Ja, immer wieder mal einen Kontrollgang, mal eine Flasche mitgenommen, ob das jetzt alles so passt mit der Reife, wie ich mir so vorstelle.
Also wirklich gefällt mir. Und was mir auch gefällt, ihr schreibt dann auch hin, die Entnahme, wann dieser Wein, das ist im Januar 2025, habt ihr ans Licht gebracht. Ist es ein Gimmick? Aber ich glaube, für den Konsumenten eine Information, wo man sagt, den kann ich jetzt kaufen, mit Sicherheit. Jetzt meine Frage, wenn der Wein Kork hat, was machen wir denn da? Wer ersetzt mir denn der Wein mit Kork? Oder
dann bin ich maximal kulant. Weil das maximal ist, weil kulant. Das ist, ja, weil, keine Ahnung, das ist das.
Wie viel Korkgeschmack haben wir denn? Moritz, du kennst dich bestimmt auch sehr gut aus. Gibt es überhaupt noch Korkgeschmack? Die Korken werden noch.
Ja, ja, es gibt. Na,
ja. Ja, gibt's, leider.
Ja, ja, es gibt immer noch Korkgeschmack. Ja. Und da ändert sich auch nichts. Ja. Es passiert immer mal wieder, man kann es nicht verhindern. Okay. Auch wenn man viel Geld, wie Selena sagt, für Korke ausgibt. Es wird immer passieren, dass die eine oder andere Flasche einen Kork hat. Ja,
also auch dem Kunden einfach signalisieren.
Naturprodukt.
Ist ein Naturprodukt.
Genau.
Die Weine verändern sich oder reifen schöner, kann man das sagen. Selina, du, ihr habt ja beides auch, oder auch Schraubverschluss.
Wir machen seit vielen Jahren immer wieder große Versuche, wo wir einzelne Weine wirklich in allen denkbaren Verpackungs- und Verschlussvarianten zur Seite legen und schauen, wie sie reifen.
Okay, interessant.
Und da ist für uns ganz klar, der Naturkork ist für uns das, wo die Reife einfach am schönsten abläuft.
Dominik, beim letzten Podcast, das war klange anders, würde ich sagen. Euch war es ziemlich egal, Schraubverschluss geht schneller auf.
Ja. Ja, vor allem beim Weißwein. Also beim Weißwein war uns klar, da brauchen wir einen Schraubverschluss. Okay. Aber ich finde auch Kork toll, weil ich finde, das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, das ist emotional was. Ich finde, auch so wie jetzt, du stellst ihn auf den Tisch, du machst ihn auf, der Korken liegt hier. Ja. Es ist einfach, ich finde es cooler. Und vor allem bei so teurem Wein. Ne? Also das ist jetzt kein TL aus der Literflasche.
Ja,
so.
Da kann man auch keinen 50 Cent Korb reinmachen.
So.
Wenn ich die Weine innerhalb der nächsten 2-3 Jahre trinken will, dann gibt es eigentlich keinen Grund, wieso man den Korken reinmacht. Aber wenn ich die Weine richtig Zeit gebe, dann
würde ich... Das ist eine gute Frage, die hatten wir letztes Mal, die kann ich jetzt euch stellen. Da war die Frage, wie lange kann Wein rein oder wie lange kann ich ihn lagern? Nee, warte. Die Frage ist, oder die Feststellung, die wir dann hatten, du machst ja Wein nicht unbedingt auch zum ewig Lagen beim Endkonsumenten. Ne? Also du willst ja... Ist das okay? Ja, also
ich mein, okay? Du musst doch kein Geld verdienen. Hallo Julia, der lässt es einfach... Nein!
Naja, also ich kaufe ihn mir und dann wird der in den nächsten Wochen, Monaten wird er schon getrunken, oder? Ja, also aber ich habe auch keinen super fancy... Weinkeller mit 12 Grad Temperatur und ohne Licht. Und
meine Spitzenweide, da habe ich schon einen Anspruch, dass ich die, also das Potenzial haben möchte, dass die, keine Ahnung, meine Enkel auch noch Spaß haben.
Ja, okay.
So wie ich es bei...
Meine Frage wäre hier natürlich, Reifekeller, habt ihr dann nach gewissen, also ein Korken ist ein Naturprodukt, nach 10, 15, 20 Jahren, habt ihr auch schon mal Weine neu verkorkt oder sagt ihr, nee, das funktioniert, dann ist er auch in Ordnung?
Nein, das wäre eben der Reifekeller, der soll dann so nach 18 Jahren soll dann auf den Markt kommen. Und bei uns haben wir den Kabinettkeller, wo wir die schönen, ganz schöne Sachen zurücklegen, aber den wird alle 20 Jahre tun wir dann den im großen Happening, wo wir dann alles nochmal durchprobieren müssen.
Kann man sich das so vorstellen, so ein bisschen mit Kerzenlicht, so ganz romantisch? Oder wie romantisch ist es denn da bei euch im Keller?
Es ist schon teilweise schon sehr romantisch. Es ist schon sehr romantisch. So richtig, wenn man schon so dieser Kellerschimmel so
ein bisschen an der Wand ist. Und wenn man so dann so, ich habe ja gelernt von Kessler, die Sektmanufaktur, dass dieser Schimmel Jägergrün genannt wird. Wusstet ihr das? Ne, das ist so dieser grünlich schimmernde Jägergrün. Ja. Aber wie nennt ihr das? Ist es halt Schimmel.
Wir haben es konstant bei uns, du mal alle
paar Jahre. Habt ihr das Schimmel im Keller?
Ja.
sehr romantisch.
Ja.
Okay. Wir sind noch auf der Suche nach dem Korkenzieher. Und ich würde sagen, wir unterbrechen mal kurz unseren Podcast. Wein hat kein MAD. Sind auf der Suche nach einem Korkenzieher und melden uns gleich wieder.
So sieht's aus.
So, herzlich willkommen im zweiten Teil. Wir sind wieder da. Wir haben einen Korkenzieher gefunden. Wir sind wieder da im Podcast Wein hat kein MAD. Heute in der Folge Just Lemberger. Ich begrüße im zweiten Teil den Markus Krull von der Traubenwerkstatt. Ich begrüße den Rainer Wachstätter vom Weingut Wachstätter VDP und Jonathan Hengerer, auch VDP. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Servus.
Genau. Und Moritz, du hast einen Korkenzieher gefunden. Ja, gratuliere.
Eigentlich wäre ich erlöst, aber ich durfte ich nochmal sitzen bleiben.
Schenk doch mal jetzt endlich.
Ja, wie früher in der Schule.
Ja, genau. Wie früher in der Schule. Schenk doch mal deinen guten.
Hat es aber erstmal länger dauert.
Ja. Lemberger ein.
So ein Naturkonto oder ein Verhandler Lemberger.
Genau, wir haben schon über Korken gehabt. Rainer, du hast schon Korken gesprochen, das heißt, füllst du all deine Weine in Korken oder sagst du nur für deine besten Weine? Sag doch mal was über Korken.
Lemberger eigentlich schon, weil der wird mit Naturkork verschlossen. Das hat einfach ein Potenzial zum Reife. Und ich denke, dass eigentlich gerade bei den Rotweinen eigentlich ein Naturkork.
Okay, dann haben wir das Thema geklärt, auch von einem VDP-Winzer. Und jetzt erhebe ich mal mein Glas. Wir haben vom Moritz einen.
Man will Lemberger, sich glauben, Lemberger S. Ja, unglaublich, einen Lemberger. Ja. Unglaublich. Ja. Also und auch noch trocken.
Lass mal die Gläser klingen.
Und zwar von der Neiberger Steingrube, also quasi hier ums Eck.
Die beste Lage oder ist der Schlossberg die beste Lage?
Ja, also Schlossberg darf ich nicht draufschreiben, das darf nur der Graf draufschreiben. Jetzt, wo er nicht mehr hier ist, kann ich das ja sagen. Nee, tatsächlich ist die Neiberger Steingrube nicht der Neiberger Schlossberg. Ja.
Genau. Dominik, Getränkeprofi, du bist derjenige, der sagen kann, wie das Etikett.
Fangen wir jetzt,
ja, bitte. Etikett, genau. Alt und es steht drauf.
Alt
bitte
sag. Das reicht doch.
Alt und es.
Mal für dein Mikrofon, dann nehme ich mir die Flasche.
Genau. Und ist das, kennst du das Weingut? Ich habe das noch nie im Glas gehabt. Moritz, wie groß seid ihr denn? Seid ihr eine Garagenwinzer oder gibt es mehr als 200 Flaschen?
Ja, mehr als 200 Flaschen, da gibt es durchaus, weil die bräuchten wir ja schon selber.
Oh. Das heißt, in der Woche.
Das wäre schlimm, ja.
Nee, aber beide zusammen.
Ja. Nee, kleines Weingut tatsächlich. Ja. Wir machen alles selbst und sind hier, haben hier am Ort unsere Weinberge und ungefähr 2 Hektar.
Groß. Aber ich sehe, ihr habt Angst, diesen Wein bei der anzustellen. Das heißt, ihr habt keine AP-Nummer, sondern
wir
ihr
haben
schreibt,
keine Angst.
Schwäbischer Landwein schreibt ihr drauf.
Genau.
Ist das für euch positiv oder warum schreibt ihr Schwäbischer Landwein drauf? Warum habt ihr keine AP-Nummer? Sag doch mal was dazu.
Also früher war das so, dass wir durchaus angestellt haben, um die Qualitätsweinprüfung zu machen, aber wir haben immer wieder Probleme gehabt.
Das heißt, die haben keine Ahnung?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ja, dass da jemand irgendwann keine Ahnung
hat. Sonst kommst du hier in den Burgkeller, in den Kerker.
Nee. Die Gruft. Genau. Aber wenn, dann komme ich in Weinsprengengruft.
Wie wichtig, Rainer, du bist VDP, wie wichtig oder Jonathan, wie wichtig ist denn für euch das Thema AP-Nummer? Würdest du auch Landwein draufschreiben? Ist das ein Thema für euch oder habt ihr da mit denen aus Weinsberg keine Probleme?
Was heißt Probleme? Bei uns ist so, wir leben ja die Klassifikation, die vom VDP natürlich auch gefordert ist.
Ja,
und
okay.
Da ist eine Qualitätsweinprüfung eigentlich Pflicht.
Ist Pflicht.
Aber ich denke, das muss jeder selbst entscheiden, okay, wie er damit umgeht.
Aha. Das heißt also, wie steht denn der Kunde? Ist das jetzt für den Kunden, Moritz, hast du da schon der eine, der sagt, ach, nur schwäbischer Landwein? Oder hast du eigentlich positive...
Bei uns spielt das einfach keine Rolle. Also ich sage es, wie es ist. Die kaufen unsere Weine, ob da schwäbischer Landwein draufsteht oder Qualitätswein, spielt für uns einfach keine Rolle. Mhm. Und deshalb für uns natürlich auch ein bürokratischer Aufwand von meiner Betriebsgröße von 2 Hektar,
ja,
diese Qualitätsweinprüfung durchzuführen. Das ist jetzt keine besondere Abneigung oder sowas. Das ist einfach,
okay,
für unsere Kunden ist es kein Qualitätsmerkmal, wenn da irgendeine Klassifizierung draufsteht.
Also ich muss sagen, der Wein steht toll im Glas, hat Struktur. Ich gehe mal von aus, dass es auch im Holz war, im ja, guten, ja, Holz. Wo kommen denn deine Holzfässer her? Baust du dir die selbst oder wo kommen sie her? Französisches Holz, italienisches Holz, ungarisches Holz?
Hauptsächlich französisch, paar Eichenfässer aus Amerika, aber ganz wenige und alles gebraucht.
Okay.
Also Drittbelegung, okay, möglich, ne, meistens. Ja.
Okay. Also du willst, dass das Holz eher im Hintergrund ist, ja, dass der Lemberger. Du schreibst trocken drauf. Ihr habt jetzt hier ein Event geschaffen, Just Lemberger trocken. Wie wichtig ist für dich, dass der Lemberger oder für euch überhaupt, dass er trocken ist? Mögt ihr halbtrockenen Lemberger? Mögt ihr eine Spätlese, die süß ist? Wie steht ihr denn eigentlich zu dem Trollinger mit Lemberger? Ist das bei euch unter Winzerkollegen verpönt? Sagt ihr, okay, aber
nächste
es ist der...
Frage,
bitte nächste Frage. Jonathan, du bist noch jung, komm, du
und
der weiß es gar nicht.
Ach, der,
also pauschal zu sagen, dass jetzt Weine irgendwie gut oder schlecht sind, muss man ja nicht. Also es gibt durchaus spannende und auch echt gut gemachte Trollinger, es gibt geniale Lemberger,
okay,
und es gibt auch durchaus Rotweine, die ja, je nachdem, so viel Alkohol durchaus mal haben, dass sie nicht durchgären, weil die Hefen einfach nicht mitmachen. Es gibt dann auch spannende Weine.
Das heißt also, auch süß kann durchaus ein spannender Wein sein.
Absolut.
Aber es ist nicht von euch gewollt. Wenn es mal passiert, dann passiert es.
Genau, also wenn dann ist es so eine Laune der Natur.
Laune der Natur.
Und genau.
Okay, also das ist sehr wichtig. Also ihr macht keine Süßreserve daheim in euren Kellern. Ihr braucht nicht die Süße, ja, sondern meine Frage ist jetzt so ein bisschen der Lemberger. Ihr versucht was für den Lemberger zu machen. Ist der Lemberger, ist das so eine Ikone für uns im Schwäbischen? Ist er nicht, ja, müssen wir noch mehr machen oder reicht das, wie, oder sagt ihr, nee, wir brauchen den Cabernet Sauvignon, wir brauchen den Merlot, oder würdet ihr sagen, das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal? Rainer, sag du mal was. Du bist der Lemberger Papst genannt.
Also was soll ich da sagen? Wir sitzen hier in Neiberg, ja, auf der Burg. Da brauchst du eigentlich nicht mehr wie Lemberger. Also wenn du nach links und rechts, Tal runter und nach oben schaust, das an den Südhängen vom Heuchelberg, da ist ja der Lemberger daheim. Und ich glaube nicht, dass man da unbedingt einen Cabernet Sauvignon, das kann, wächst sicherlich auch, würde auch hier wachsen oder, okay, oder wächst auch zum Teil hier. Aber allein hier jetzt schon auf der Veranstaltung, wenn du siehst, wie groß die Bandbreite an Lemberger ist, da ist eine Handschrift dabei, da ist Herkunft. Allein wenn ich jetzt bei Moritz an seine zwei Lagen, ob das jetzt Zweifelsberg ist oder Steingrube, das sind so differenzierte Weine und das mit dem Thema Lemberger kannst du so viel Spannung in die Weine bringen, dann brauchst du, rein theoretisch brauchen wir gar nicht mehr.
Und hat jetzt der Klimawandel oder die Klimaveränderungen positive Eigenschaft für den Lemberger oder sagst du, okay, wir müssen da und da ein bisschen drauf achten oder profitiert der Lemberger dafür?
Also mit dem Klimawandel kommt eigentlich die Rebsorte Lemberger super gut zurecht. Ich denke, die letzten 20 Jahre war eher sogar positiv, das Wärmewerte für Lemberger. Wir haben so viel Reife, so viel Tanninreife jetzt auch in den Weih, dass wir die einfach auch ganz locker international hier mit Rotwein in der Probe stellen kann. Was man halt zum Teil Probleme hat, jetzt mittlerweile auch mit Schädlingen, die einfach hier heimisch geworden sind durch Klimawandel. Ja. Aber sonst kommt eigentlich Lemberger mit der Klimaverschiebung, wie man es jetzt hat, super gut zurecht.
Okay, also ich habe mein Glas aus. Der Moritz hat auch sein Glas leer getrunken. Dominik, du hast auch einen guten Zug. Also der Wein, der schmeckt dir. Ich würde jetzt mal den nächsten Wein vorstellen. Und da ist es sehr spannend. Hier ein Weingut, was Traubenwerkstatt heißt. Das heißt, Markus, erzähl doch ein bisschen was. Wo kommt der Name her? Ich habe das zum ersten Mal gelesen, ein Weingut, was Traubenwerkstatt heißt und nicht klassisch nach einem Winzerpersönlichkeit.
Dann wird es aber Zeit, dass der Name jetzt mal liest. Also Traubenwerkstatt ist in der Tat sogar noch ein kleineres Weingut wie die Alz. Ja. Wir sind drei Freunde, die das zusammen machen. Okay. Und uns war das zu ordinär, einfach das Weingut Krull Frank Doll zu nehmen.
Also so heißen also die Freunde.
Genau, der Uli Frank, der Theo Doll und meine Wenigkeit, Markus Krull. Wir betreiben die Traubenwerkstatt. Wir sind auch noch relativ jung, haben 2018 unseren ersten Jahrgang gemacht und haben den, ich beschreibe es jetzt mal als Luxus, dass es für uns ein ausgedehntes Hobby mit Gewinnerzielungsabsicht ist. Also es muss keiner von uns davon leben. Wir haben alle drei unseren Hauptjob, beziehungsweise sind zum Teil auch selbstständig und können das als leidenschaftliches Hobby betreiben, mit der Prämisse immer beste Qualität ins Glas zu bringen.
Du hast uns eingeschenkt, da steht eine Zahl 3, kann das rein? Und Traubenwerkstatt, für was steht das? Und dann, wenn ich das richtig lese, ist das der Mathieu?
Matteo, genau. Der Matteo. Also Traubenwerkstatt ist quasi der Name des Weinguts und die drei Striche, die stehen sinnbildlich für uns. Gut, dass der Podcast jetzt nicht mit Bild ist, sonst könnte ich jetzt nicht sagen, die drei Striche in der Landschaft. Aber das ist so ein bisschen angelehnt an den Rebstöcken, an den Rebzeilen. Okay. Und es war nicht gezielt, aber es hat sich so mit der Zeit ergeben, dass die Zahl 3 eine gewisse Bedeutung bei uns hatte. Ohne dass wir jetzt irgendwie an höhere Mächte der Zahl 3 glauben. Aber wir haben drei verschiedene Sorten im Anbau. Natürlich der Lemberger, unser rote Paradesorte, Riesling und Sauvignon. Wir sind drei Jungs, wir haben drei verschiedene Qualitätslinien. Und jetzt im Glas haben wir den Matteo Lemberger. Und Matteo, das hat nichts mit dem französischen Mathieu zu tun, okay, sondern das steht einfach nur als Marke unserer Weine, Markus, Theo und Uli. Das ist ein bisschen der Markenname.
Okay, das heißt also, finde ich spannend. Und Dominik, wir sind auch drei Jungs, die den Podcast machen, Weinhard Kam MRD. Liebe Grüße an unseren Lehrgutjungen Max, der heute leider nicht dabei sein kann. Und Dominik, was sagst du vom Etikett? Das spricht dich doch an. Gib mir drei Dinge.
Sag es.
Oder du wirst in den Kerker geschickt.
Nee, es ist wieder genau. Es erinnert mich stark an einen anderen Winzer, der auch schwarz-matt hat und drei Sachen draufstehen hat.
Alles Nachmacher, auch wenn es es vorher gäbe hat.
Schön, nee, gefällt mir. Da sind drei Sachen drauf. Ich finde schwarz-matt ist schön. Aber du jetzt vor allem, wo ich weiß, die mit Story. Diesen. Ja, genau.
Storytelling, würde genau. Man sagen.
Ja, wenn man es weiß. Genau. Jetzt weiß ich es. Jetzt finde ich es noch besser. Gefällt mir gut, wirklich. Schöne Flasche.
Jonathan, ihr seid ja auch ein traditionelles Weingut. Findest du solche Ideen toll? Würdest du dein Weingut auch ein bisschen aufpeppen? Oder sagst du, nee, wir sind klassisch, wir sind VDP, wir sind Kistenmacher-Hängerer?
Theoretisch würde ich sagen, erlaubt ist, was Spaß macht.
Okay, gut.
Und, theoretisch. Auch,
ja. Jonathan, sag mal, den Wein, schmeckt dir der Wein?
Ja.
Hatsch-Zug? Kann das sein?
Absolut.
Also hat Struktur, hat Zug, hat, glaube ich, noch viel Reifpotenzial. Ja. Glaube ich, er braucht noch ein bisschen Temperatur. Aber ich muss sagen, für drei Jungs, die das im Nebenerwerb machen,
gar nicht so schlecht.
Gar nicht.
War das ein Lob?
Wir sind ja trotzdem auch von der PG auf gelernt. Also es ist nicht so, dass wir das nur just for fun machen. Ich habe früher...
Beim Rainer.
Genau, ich habe beim Master himself auf Lemberger lernen dürfen, habe dann nach meiner Technikerausbildung mehrere Jahre gearbeitet, habe mir dann natürlich auch das ein oder andere abgeguckt, was natürlich die Weine auch nach wie vor ein Stück weit prägt. Wir sind auch noch eng verbunden, haben viel Austausch miteinander und
Dann würde ich sagen, Master of himself. Der nächste Wein kommt von ihm. Was hat denn Rainer Wachstetter uns heute mitgebracht? Dominik, hast du schon mal aufs Etikett gelinst?
Lass mich raten.
Lemberger. Ein Lemberger, okay. kann es sein, dass er trocken ist? Oder ist er süß? Kann das sein?
Ja, auch großes Gewächs. Ich mag das. Ich mag dieses Eingeprägte hier.
GG.
Ganz schön, ja.
Alles ja. Rainer, GG. Wer ist denn verantwortlich, du bist da im VDP ja doch führend, wer sagt denn das, was GG ist? Wir verstehen es immer noch nicht. Kannst du uns da ein bisschen diese Philosophie des VDPs uns näher bringen?
Gut, GG heißt einfach auch geile Weine zu machen. Muss ich noch weiter erklären?
Gutes Marketing.
Geiles
Gesöff. Ja. Geiles Gesöff.
Okay. Dein Wein GG, von welchem Jahrgang?
Jahrgang 21 Spitzenberg. Das ist ein kleines Gewann bei uns im Heuchelberg. Also unsere Reibe sind ja in der Südhänge vom Heuchelberg. Das ist eigentlich eine Toplage. 60%, fast 60% Hangneigung, reine Südausrichtung. Der Berg macht so eine leichte Delle, wo sich die Hitze richtig staut. Wo wir da unser GG produzieren, hat halt auch ziemlich viel Feuer. Natürlich muss man sagen, 21 schon das kühle Jahr, das spürt man auch jetzt bei dem, weil hat halt schon eine knackige Säurestruktur, wobei ich das feiere ich aber auch bei Lemberg, das macht auch einfach auch Lemberg aus, das braucht schon Dichte, das hat Länge, das hat innere Dichte, aber auch die kernige Säure hier jetzt fast 21 hat, jetzt natürlich schon ziemlich fordernd zu trinken und halt noch extrem jung. Braucht einfach Zeit.
Meine Frage ist jetzt extrem jung. Der Graf hat ja uns einen Wein kredenzt aus seinem Reifekeller. Hast du auch einen Reifekeller, wenn ich da so fragen darf, den wir mal vielleicht besuchen könnten?
Jederzeit gerne. Ab und zu gibt es ein paar Flaschen, die ich so gut verstecke, dass ich sie nicht immer das gleich wieder finde. Aber wir haben schon auch reife Weihe und gerade auch Lemberger, gut 18. Ja. Müssen wir nachher natürlich testen. 18 ist ja für einen Lemberger nicht unbedingt wahnsinnig gereift. Lemberger kann richtig viel. Also ich weiß, dass die Grafen richtig alte Lemberger in ihre Gewölbe liegen, die wahrscheinlich über 100 Jahre alt sind und die immer noch trinkreif sind. Und deshalb, Lemberger hat schon glaube ich, ein großes Potenzial.
Dominik, du Getränkeprofi, das heißt, du hast jetzt hier ja, Master of Himself vor dir stehen. Die Säure
schmeckt man.
Die Säure schmeckt man.
Ja, Master of Himself.
Ist das ein Wein, den du sagst, ja, verkaufe ich gerne, oder sagst du, Kunde, komm in 5 Jahren wieder?
Was sagst du? Das kommt darauf an, was er will.
Was will also, er will?
Wenn er jetzt... ich finde ihn relativ, so im Vergleich gerade mit dem anderen, finde ich ihn relativ leicht, wirklich auch. Man schmeckt die Säure. Wenn er jetzt sagt, er will einen Lemberger,
aber
der nicht ganz so krass da sein darf.
Aber das Schöne ist, dass wir auch Jahrgänge schmecken können. Ist das? Ich meine, das ist 21. Ja. Und ich meine, wir sagen ja in unserem Podcast, Wein hat kein MAD, aber auch schaut doch auf Jahrgänge. Wir hatten vom Grafen 2018, jetzt haben wir 21. Der 21er war halt so, wie er ist. Und es ist halt keine...
Der Willi war 22, gell?
Der war
22, glaube ich,
ja. Genau. Und der 20er Lemberger, wir kommen jetzt schon auch mittlerweile ein bisschen durcheinander, würde ich sagen.
Es liegt ja Wein.
Wein ist gesellig, Wein verbindet. Und ich erhebe mein Glas. Habt ihr noch was? Es ist ein spannender Wein. Rainer, wir kommen in 10 Jahren wieder. Versteck uns ein paar Weine von 21 in deinem Keller, und damit du sie selbst nicht mehr findest. Und dann kommen wir und suchen gemeinsam am besten. Und ich freue mich. Und jetzt haben wir ja einen Jungspund, würde ich sagen. Kistenmacher-Hengerer. Jonathan, wie alt bist du?
Ich bin 25.
25, ein junger Winzer, der eben im gleichnamigen Weingut Kistenmacher-Hengerer mit dem Vater zusammenarbeitet.
Genau.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Vater?
Erschreckend harmonisch.
Erschreckend harmonisch. Das heißt also, habt ihr es aufgeteilt, oder jeden Morgen gibt es ein Briefing vom Vater und du sagst, ja, Vater, so machen wir es.
Nee, also theoretisch ist es schon aufgeteilt. Also ich bin hauptsächlich eben für den Verkauf, für Versand beziehungsweise fürs Ausliefern und fürs Büro verantwortlich und auch Messen. Also deswegen bin ich heute hier.
Sehr schön. Und hast du auch uns einen Wein mitgebracht, weil mein Glas ist schon wieder
leer? Jawohl,
habe ich. Dann sagt er zu mir, ich habe einen Zug drauf. Ich schenke
mal perfekt, danke.
Moritz, ich halte mich da raus. Also
dein Glas ist auch leer.
Ja, ich meine, es ist auch leer. Ich halte mich da raus.
Jetzt, Jonathan, dein Vater und der Master of Himself sind ja gute Freunde.
Genau.
Und sie haben ja auch zusammen das sind die jungen Schwaben.
Genau,
das richtig. Junge Schwaben.
Junges Schwaben.
Junges Schwaben.
Genau.
Weil sie sind ja gemeinsam alt geworden. Aber
richtig.
Sie sind trotzdem noch...
Also theoretisch steht das... Also das Junges steht für die Idee dahinter, weil die damals jungen Schwaben gesagt haben, wir werden von allein alt. Deswegen, ja.
Und ich trinke jetzt mal mit deinem Wein. Du wirst ein bisschen was dazu sagen. Heilbronner Stiftsberg, Lemberger von...
Halleluja!
Ja. Von 2014.
Genau, richtig.
Also ich trinke, erhebe mein Glas und trinke auf diese wunderschöne Runde der spannenden Winzerpersönlichkeiten.
Cheers.
Jetzt rede ich schon in mein Glas. Hier ist das Mikrofon, Entschuldigung. 2014.
Ist das junge Schwaben?
2014. Jonathan, da warst du
15.
15. Und kannst du dich an das Jahr 2014 erinnern?
Durchaus, ja. Da war relativ kühl. Deswegen, wir hatten ja gerade die Diskussion mit das Thema mit dem 2021er Jahrgang.
Ja.
Beim 2014er Jahrgang ist es relativ ähnlich, war auch ein kühles Jahr.
Schwieriger Jahrgang.
Ne? Absolut, genau. Dementsprechend merkt man das dem Wein auch an. Er ist noch relativ frisch.
Hast du den mitgebracht, um ihn zu zeigen, oder habt ihr auch diese Weine zum Verkauf? Oder ist das wirklich nur so ein bisschen zu zeigen, wie Lemberger alt werden kann, reif werden kann? Oder sagst du, nee, wir machen so ähnlich wie der Neiberg, den kann man jetzt schön kaufen und trinken.
Also wir haben tatsächlich auch einen, Raritätenkeller.
Okay.
Allerdings in relativ kleinem Maßstab im Vergleich zu gräflichen Weingütern.
Okay.
Und genau, ich habe jetzt einen 2014er heute mal dabei, weil ansonsten haben wir noch einen 2018er großes Gewächs, beziehungsweise einen 2003er Lemberger. Und die Idee dahinter war, dass eben auch mal ein kühler Jahrgang, zumindest bei uns, heute repräsentiert wird.
Okay, Moritz hier, du bist ja der Macher von dieser Veranstaltung Just Lemberger.
Ja, Moment, ich bin ja da. Ich hatte die Idee, aber es ist eine gemeinsame Veranstaltung.
Ja, eigentlich schon.
Ja, komm, du bist der Macher. Jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist. Und sag mal, wie haben jetzt die Kunden, wie haben die Leute reagiert heute? Wie war der Tag? 14er Lemberger, haben die gesagt, Halleluja, was ist hier? Was für Granaten? Was für Granaten?
Tatsächlich kann ich es nicht sagen, wie sie auf den 14er Lemberger reagiert haben, weil ich habe keinen dabei. Aber 14er Lemberger kann ich bestätigen, sehr schwieriges Jahr, kühles Jahr. Und der war also aus dem Fass fast unprobierbar bei uns auch. Ja, also, wirklich... wird es mal Wein, keine Ahnung. Und tatsächlich war es dann aber so, dass es sich dann gemacht hat und er dann auch ganz gut verkauft wurde. Also es ist, man unterschätzt die kühle Jahrgänge am Anfang und wenn sie älter werden, überraschen sie dann einen.
Da frage ich mal den Master of himself, Rainer Wachstetter, ihr Journalisten. Wir wollen mal über Journalisten, über Weinjournalisten reden. Die einen Jahrgang, so einen Jahrgang zum Beispiel wie 14, gleich mal sagen, das ist nichts, das ist ein kühler Jahrgang, ein schwacher Jahrgang. Jetzt haben wir 10 Jahre später, wenn ich richtig rechne,
fast.
Den Wein im Glas. Er präsentiert sich in meinen Augen groß. Er hat Struktur, er hat Kraft. Man würde nicht drauf kommen, dass er fast 10 Jahre alt ist. Was sagst du über Weinjournalisten, die einen Jahrgang gleich von vornherein so niedermachen?
Was soll ich da jetzt sagen? Eigentlich müsst du einfach mal die Leute für ein Jahr begleitend im Weinberg arbeiten lassen, was eigentlich dahinter steckt. Okay. Und dass du manche Dinge vielleicht gar nicht so beeinflussen kannst, vor allem das Wetter. Ja. Natürlich arbeiten wir jeden Tag eigentlich auf diesen Punkt hin, wo wir die Traube abschneiden und versuchen immer das Bestmögliche so zu reagieren, dass es auf den Punkt hin so passt, bis wir die Traube ernten können. Und natürlich muss man hier auch wieder sagen, der Wein hat sicherlich in der Anfangszeit nicht so geglänzt, weil der einfach sehr pur, sehr von der Stilistik her schon schlanker war, mehr Säure gehabt hat. Aber wenn man das jetzt sieht, nach 10 Jahren Reife, ist das ein wahnsinnig interessanter Wein. Der hat 0 Reife.
So ist es.
Ist super elegant. Also ich hätte jetzt kein Problem, alleine die Flasche leer zu machen. Ja. Und das zeichnet eigentlich dann auch wieder
ein
geiler Wein aus.
Unbedingt. Und, ja, der und Markus Glas leer.
Und deshalb der Moritz muss man
Glas leer. Und mein Getränkeprofi. Du hast echt auch heute wieder einen schönen Zug. Das heißt, wir reden nicht über Wein, sondern wir trinken
auch Wein. Ich habe auch zwischenzeitlich hier nochmal Traubenwerkstatt im Glas gehabt.
Ja.
Top-Wein. Danke. Das ist ja eigentlich das Spannende an den Weinen, dass wir die Weine nicht für den sofortigen
Markt produzieren und auch jedes Jahr ein bisschen anders schmecken darf, sondern dass es Weine sind, die auch reifen dürfen. Es ist ja kein Wein, der heute geerntet, nächstes Jahr abgefüllt und in 2 Jahre trunken sein soll. Nee, und das ist ja gerade das Interessante auch in unserem Job, die Jahrgangsspitze rauszuarbeiten. Jetzt haben wir einen 14er, einen 21er, kühle Jahrgänge, wo am Winzers der Kopf zerbrechen. Dann haben wir Jahrgänge wie 18, wahnsinnig warm, wo eigentlich fast achten musst, dass es nicht zu spät ist, dass die Trauben nicht zu reif werden. Und so ist halt jeder Jahrgang anders. Wir produzieren ja kein Produkt, das jedes Jahr gleich schmecken muss und das eine Masseware ist. Das sind alles erlesene, handgefertigte Erzeugnisse. Bei uns ein paar hundert Flaschen, bei anderen vielleicht eine kleine Tausenderzahl. Aber das ist ja nichts für den Massenmarkt. Und dann bitte ich doch die Journalisten, das auch so zu respektieren und nicht den Jahrgang runterzumachen, weil man mehr Durchschnittsniederschlag hatte, sondern das dann auch Jahre später, über den 14er schreibt heute keiner mehr, den hat man damals wahrscheinlich in der Presse verrissen, da kommt heute keiner mehr und sagt 14, geil.
Aber man muss doch wirklich sagen, eine Lanze brechen, dass wir einfach auch jetzt hier Wein hat kein MAD, dass wir über Jahrgänge sprechen, dass wir auch Winzerpersönlichkeiten haben, die wirklich den Jahrgang herauskitzeln, die das Bestmögliche machen und manchmal braucht ein Wein auch Zeit.
Nicht nur manchmal, also Lemberger tatsächlich braucht immer Zeit, also das man trinkt den und verkauft den eigentlich zu schnell. Wir haben das Problem, wir sind nicht groß, wir müssen auch dann irgendwie verkaufen, wir können halt alles einlagern, aber eigentlich, Mir fällt es immer wieder selber auf, wenn man einen Lemberger trinkt, der dann 8-10 Jahre hat. Eigentlich ist er jetzt erst richtig gut. Jetzt muss man trinken. Nicht vorher, aber so ist es halt.
Ja, wie können wir jetzt, wie können wir das transportieren? Natürlich haben wir heute die Möglichkeit über den Podcast, aber die Frage ist für mich ja immer auch in den Getränkemärkten, in den Vinotheken, wie können wir das transportieren? Weil in Bordeaux spricht man über Jahrgänge, aber hier in Württemberg spricht man nicht über, man will den nächsten Jahrgang. Man will, die Eurovino war, die Prowein war, man hat schon Fassproben dabei. Rainer, wie stehst du? Hast du auch Fassproben dabei oder sagst du, nee Leute, das ist nichts für euch?
Fassprobe habe ich heute jetzt auf jeden Fall nicht dabei, aber wir geben den Weinen natürlich auch eine gewisse Zeit, schon im Keller.
Ja.
Der jüngste Wein, wo ich dabei habe, ist 22 und das ist eine mittlere Qualität, also unseren Felix, das ist eigentlich ein Hauptwein, aber der liegt halt auch schon fast 2 Jahre im Holzfass, ist jetzt relativ frisch gefüllt, aber immerhin, der hat schon gewisse Holzfassreife, hat natürlich nicht ganz das kernige Tannin, wie jetzt die großen Weine, die Lagenweine, aber gerne würde ich natürlich auch so einen Wein nochmal ein Jahr oder zwei im Lager liegen lassen, aber das ist momentan finanziell auch nicht möglich. Wir leben natürlich auch vom Verkauf.
Und man muss auch sagen, ich weiß, 2024 war auch für euch ein schwieriges Jahr. Das heißt, sehr viel Frost und Einbußen von bis zu 60%. Stimmt das? Oder wie geht man mit Ernteschwankungen um? Wie geht ihr damit mit diesem, dass man sagt, man muss... Nächste Frage.
Ja, das Jahr gestrichen.
Ich will nicht drüber reden. Nein, lass es gut sein. Wir sind Getränkehändler, Dominik. Wenn der eine Winzer nicht liefern kann, dann liefert der andere. Ist der LKW, wenn der nicht liefern kann, das Wasser oder das Bier, dann liefert der andere. Das ist das Schlimme. Wir haben dann, manchmal haben wir kein Herz. Ist das richtig, Dominik?
Aber weil auch wir vom Verkauf leben.
aber heute trinke ich mal auf die Winzer, die wirklich jedes Jahr nicht wissen, was das Jahr bringt. Und es wird schwieriger, Rainer. Oder
deswegen Jonathan, reich heiraten.
Du bist jung, bist 25.
Ja.
Ist das ein Beruf, wo du sagst, ich bin dabei oder nein, ich will 9-to-5 arbeiten und ich will mein sicheres Einkommen haben? Wie stehst du dazu?
Ich bin ehrlich, ein 9-to-5 wird ziemlich langweilig.
Wird langweilig?
Also ich hab mir diesen Beruf tatsächlich rausgesucht. Ich habe dementsprechend auch meine Ausbildung dahingehend gemacht und sonst würde ich es letztendlich nicht machen.
Okay, also das heißt, also du bist optimistisch, auch mit diesen ganzen Wetterkapriolen, du kannst das handeln?
Das kann letztendlich keiner handeln.
Okay.
Man muss damit leben. Das ist so die Geschichte.
Jetzt, Moritz, du bist, ich will jetzt nicht wieder sagen, Macher dieser Just Lemberger. Ich finde diese Veranstaltung sensationell, aber du hast hier Just Moritz.
Ich bin irgendwie zu dick aufgetragen.
Ja, aber du hast hier die Winzerpersönlichkeiten hergebracht. Was hat dich dazu überzeugt, zu sagen, ich muss die anrufen und sagen, kommt hier auf die Burg, wir machen was zusammen.
Also zum einen war es so, tatsächlich habe ich schon gesagt, dass wir uns da schon jahrelang drüber unterhalten haben, mein Vater und ich, dass wir, der Lemberger hat so viel Potenzial und der kann mit jeder Rebsorte auf der Welt mithalten und kann einfach, der ist unterrepräsentiert eigentlich, ja, überall, weil die Qualität, was man mit Lemberger hinkriegt, das kriegt man wenig andere Sorte hin, rein Sorte, ja. Und das wollten wir immer mal wieder ins Fenster stellen und auch hier die Gegend, das Zabergäu das drumherum, was da an Lemberger wächst, auch in Heilbronn beim Jonathan oder was weiß ich. Und haben wir gesagt, wir müssen was machen, um den Lemberger wieder nach vorne zu bringen und auch gemeinsam, also nicht bloß wir oder nur die Genossenschaften oder nur die VDP-Weingüter, sondern einfach die Sorte soll im Vordergrund stehen, nicht der einzelne Betrieb. Und das war das so ein bisschen die Intention.
Ja, und jetzt bist du ja wirklich klein und fein. Du hast natürlich auch die Stromberg-Zabergäu-Kellerei eingeladen. Wie stehst du zu den Genossenschaften? Wie ist das, sagt ihr, okay, wir arbeiten zusammen, oder sagst du, okay, die Genossenschaften, du hast am Anfang unseres Podcasts mal gesagt, es wurden Fehler gemacht. Sag noch mal die Fehler. Was glaubst du, wo sind Fehler gemacht
worden? Ich möchte niemand anderen
Nein.
Also ganz Nein, schwierig.
Aber wo kann man sagen, wir müssen das Rad einfach noch mal, nicht neu erfinden, aber einfach noch mal einfach ein bisschen.
Also ich kann nur meine Meinung sagen. Ich kann nur sagen, dass in Württemberg vielleicht
dieser Podcast hört sowieso.
Ja, der hört niemand. Ja. Uns hört sowieso niemand zu. Ja, genau.
Bleibt ja unter uns.
Genau, bleibt unter uns. Nee, mir geht's in der Anwendung, vielleicht in Württemberg sich vielleicht verzettelt hat. Ja, ja, okay. Und dem entgegenzuwirken und zu sagen, wir stellen unsere Hauptsorte wieder ganz vorne an und versuchen mit der Hauptsorte, die wir haben, was zu erreichen, wie sie es in andere Weinbaugebiete mit dem Riesling machen oder was auch immer, das zu versuchen, das war die Intention der Veranstaltung.
Super. Ja. Und da muss ich sagen, mir gefällt das. Ich habe auch die Kundenreaktionen gesehen, die Besucher, sie hatten, es wurde hier viel diskutiert, es wurde hier gefachsimpelt und es ist eine Veranstaltung, die Zukunft hat. Mit diesem 2014er Lemberger vom Kistenmacher-Hänger erhebe ich das Glas und beende unseren wunderschönen Podcast Wein hat kein MAD, heute Just Lemberger. Wir hatten zu Gast den Markus Kohl von der Traubenwerkstatt. Wir hatten den Rainer Wachstätter, Master of Himself. Master of Himself.
Danke.
Den jungen Jonathan.
Gibt es noch eine Folge?
Den jungen Jonathan Hänger mit 25, der es nicht bereut, in die Fußstapfen vom Vater zu treten. Und natürlich die Selina Willi. Und natürlich. Wir hatten auch gräflichen Beistand und es war mir eine große Freude, dass wir hier sein durften. Dominik, du hast das letzte Wort heute.
Just Lemberger.
Just Lemberger.